wir befinden uns nun in der Anfahrt auf München Hauptbahnhof. Hier endet unsere Zugfahrt. Wir können mal auszusteigen.
Eigentlich hätten wir heute nach Mailand fahren müssen. Aber glücklicherweise ist uns unser Gast entgegengekommen. Lina Magull, fünffache deutsche Meisterin, zweifache Champions-League-Siegerin, tragische Heldin im EM-Finale 22. Eine goldene Karriere. Lina spricht heute zum ersten Mal öffentlich über ihre Depression. Davon, wie sie ihren Lebensmut verlor und dann wiederfand. Es ist ein tiefes und doch leichtes Gespräch. Mit einem heute sehr, sehr glücklichen Menschen. Und natürlich mit Robin.
Ich erinnere mich noch sehr gut an die Nachricht von unserem heutigen Gast. Lina schrieb mir damals, ob wir mal telefonieren können. Sie bräuchte Hilfe beim Ankommen in Mailand. Ich habe mich irgendwie direkt verbunden gefühlt, weil ich vor Jahren in derselben Situation war. Raus aus der Komfortzone, rein in ein neues Abenteuer, von dem du aber nicht weißt, ob es das Richtige ist und ob es dich wirklich weiterbringt. Das heutige Gespräch ist ein ganz besonderes, weil wir mit einer Frau sprechen, die sich zum ersten Mal öffnet und uns auf eine Reise mit ins tiefste Innere ihres Herzens mitnimmt. Es geht um Einsamkeit, den Umgang mit Erfolg, dem Erkennen, dass auf mentaler Ebene etwas nicht stimmt und den Mut, darüber zu sprechen und sich einzugestehen, dass man Hilfe braucht. Euch erwartet ein Gespräch, das unglaublich ehrlich ist und euch am Ende viel Kraft geben wird. Denn Lina ist sehr stark und vor allem sehr mutig. Viel Spaß bei Wie geht's?
Das ist Wie geht's? Lina Magull.
Und damit herzlich willkommen bei Wie geht's? Wir sind in München, aktuell im wunderschönen München, muss man dazu sagen. Überall grünt es, überall sprießt es und wir sind bei unseren Freunden von Supernatural im Studio gerade. Auch das wunderschön, wir haben es hier schon auf der Bank bequem eingerichtet. Mein Gast sitzt neben mir, extra aus Mailand angereist. Wir haben eine kleine italienische Runde zum Ende der Saison. Aber bevor wir zu unserem Gast kommen, Robin, wie geht's dir und wo bist du gerade?
Ihr Lieben, schönen guten Abend. Mir geht es gut, sehr gut sogar. Das Ende der Saison naht, auch wenn danach noch die Nationalmannschaft ansteht, glücklicherweise. Ich bin froh, dass ich wieder dabei sein darf. Wir sind hier gerade in Udine. Das ist immer mit Abstand so ein bisschen die komplizierteste Auswärtsreise, weil sowohl Zug als auch mit Flieger und dann Bus irgendwie so 4, 4,5 Stunden auf dem Programm stehen. Deswegen, ja, bin ich auch ein bisschen später da, aber wir haben es jetzt geschafft. Ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass wir hier zusammensitzen. Liebe Lina, schön, dass du es einrichten konntest. Wie geht's dir? Erzähl uns.
Hallo ihr Lieben. Außer, dass ich jetzt fast hier kurz eingeschlafen bin, weil es ja immer später wird, geht's mir sehr gut. Nee, tatsächlich habe ich jetzt auch seit 2 Tagen Urlaub. Den Urlaub freue ich mich jetzt auch wirklich schon seit einigen Wochen. Und tatsächlich hätten wir eigentlich noch eine Woche weiter trainieren sollen. Aber ja, ich glaube, die Trainer haben dann auch gemerkt, dass bei uns das Feuer ein bisschen raus ist und haben uns eine Woche eher jetzt freigegeben. Von daher, ich fühle mich schon im Urlaub angekommen. Einfach jetzt bei Freunden sein, Familie sein.
Wobei, du hast jetzt gesagt, du hast dich schon ein paar Wochen auf das Ende der Saison gefreut. Die Saison selber ist doch aber überragend für euch gelaufen, oder?
Nee, voll. Also wirklich, so war es jetzt auch gar nicht gemeint. Einfach so die Vorfreude auf, dass ich dann auch mal so richtig Urlaub genießen kann, weil zuvor die Jahre einfach immer irgendein Turnier noch anstand oder zumindest auch die Nationalmannschaft irgendwo im Hintergedanken war. Aber jetzt war es einfach so, okay, ich konnte entspannt alles in Ruhe planen. Ich musste auf niemanden irgendwie sonst Rücksicht nehmen. Ansonsten, die Saison ist super gelaufen. Ja, sind Zweiter geworden, haben uns für die Champions League qualifiziert, was mich wirklich sehr, sehr freut, weil ich die internationale Bühne schon ein bisschen vermisst habe. Von daher kann ich mich wirklich gar nicht beschweren. Natürlich jetzt im Nachhinein denkt man so, gut, hätten wir auch Erster werden können, aber ich bin ja mit der Saison wirklich sehr, sehr zufrieden.
Kennst du dieses Gefühl, dass man zum Ende der Saison so ein bisschen ja dieses Ausgelaugte spürt?
Ehrlich gesagt gar nicht so. Also dass ich ein bisschen ausgelaugt bin, vielleicht schon. Aber ich meine, gerade am Ende der Saison kommen immer die geilsten Spiele. Also in den meisten Fällen ging es immer noch um irgendwas. Und das war für mich schon immer noch eher eine extra Motivation einfach. So wie es dann ist, dann funktioniert der Körper halt einfach. Weil man sich mental halt auch schon so drauf einstellt, dass es eben um was geht, um Titel geht. Von daher ja, hatte ich dieses Ausgelaugtsein nie so wirklich, außer in der letzten Saison, dazu später vielleicht noch mehr. Und diese Saison ehrlich gesagt auch nicht, weil ich noch 3 Spiele, glaube ich, raus war, weil ich eine Schulterverletzung hatte und so motiviert war, einfach fürs letzte Spiel nochmal fit zu werden, weil wir da gegen Juventus im großen Stadion gespielt haben von den Männern. Deswegen habe ich da nochmal alles reingehauen, um fit zu sein.
Plus, was natürlich der große Unterschied zwischen euren beiden Ligen ist, du hast A, deutlich weniger Spiele und B, ihr habt Playoffs am Ende nochmal. Das heißt, eben zum Ende der Saison muss man nicht nach Udine zu einem Spiel, wo es jetzt ja glücklicherweise doch nochmal für euch um Europa gehen kann, Robin, sondern bei euch ist halt definitiv Playoff angesagt und dementsprechend definitiv auch nochmal, ja, absolut heiße Phase.
Ja, absolut. Also auch bei uns dann gerade nochmal, natürlich spielt man da nochmal gegen die besten Mannschaften aus der Liga. Heiße Phase, obwohl gut, die Meisterschaft war dann für Juventus auch schon durch, aber trotzdem einfach den nochmal so ein mitzugeben, tat auf jeden Fall gut. Aber natürlich bei dir ist es ja was ganz anderes, dann nochmal mit den vermehrten Spielen. Und es wird gefühlt ja auch immer mehr, glaube ich, je nachdem, auch mit Nationalmannschaft oder nicht. Aber ich finde, dass das mittlerweile bei den Männern auch ein Ausmaß nimmt, wo man sich echt langsam, glaube ich, fragen muss, okay, inwieweit kann der Körper und auch der Geist das irgendwie noch so mittragen, ne?
Naja, ich glaube vor allem der letzte Punkt, den du angesprochen hast, nämlich der Geist und diese mentale Ebene, dieses immer wieder runterfahren und hochfahren und nie die Möglichkeit zu bekommen, mal ein Spiel richtig zu verarbeiten und mal die richtigen Schlüsse auch aus einem Spiel ziehen zu können, sondern direkt sich wieder auf das nächste Spiel vorbereiten zu müssen. Das ist dann das, was, glaube ich, am Ende der Saison das Schwerste ist. Wir haben jetzt in der Conference League das Halbfinale gespielt. Das heißt, du bist bis Mai eigentlich immer damit beschäftigt, englische Wochen zu haben. Und dann ist es nach hinten raus manchmal, und das merke ich dann jetzt eben gerade aktuell, gar nicht immer so einfach dann diesen Fokus zu behalten. Ja, wie du schon sagst, bedenklich ist das sicherlich, aber das ist es schon etwas länger und diese Blase wird früher oder später sicherlich auch mal anfangen zu reißen und ein bisschen zu platzen, aber ich weiß nicht, ob wir das noch mitbekommen, liebe Lina.
Am Ende, um das Thema zuzumachen, seid ihr ja selber schuld, das ist einfach der Erfolg. Ihr müsst einfach weniger erfolgreich sein und dann hat sich das auch. Dann kommt keine Nazio, dann kommt keine Europäische, dann habt ihr einfach eine entspannte Zeit.
Außerdem verdient der auch viel zu viel Geld, also dürft ihr euch auch nicht beschweren.
Oh, jetzt gehen wir direkt in das Thema.
Genau. Okay. Nein.
Damit haben wir,
nicht ernst gemeint.
Damit haben wir das Thema absolut zugemacht. Es gibt ja Berufe, in denen man viel härter arbeiten muss und wo man viel weniger verdient. Das ist ja dann eigentlich immer dieses Totschlagargument, mit dem alles gerechtfertigt wird. Aber auch aus diesem Grund haben wir ja, lieber Nils, diesen Podcast auch so ein Stück weit ins Leben gerufen, um eben ja dafür zu sensibilisieren, dass jeder Mensch auch mal schlechte Tage haben darf und dass man sich dafür sicherlich nicht schämen muss, egal wie viel oder wenig man verdient oder in welcher Position man sich gerade befindet im Leben.
Absolut. Und das ist natürlich auch ein Thema, was wir heute mit dir besprechen wollen. Lina, dein Wechsel damals zu Mailand war sicherlich einer, der ja ganz Fußball-Deutschland überrascht hat, dieser Schritt ins Exotische, also bei den Männern ist es noch nicht so exotisch, aber Frauen Inter Mailand, Frauen Serie A, hast du ja auch selber in verschiedenen Formaten schon gesagt, ist durchaus exotischer. Und so wie du es im Vorgespräch beschrieben hast, hat auch dich dieser Wechsel auf eine Art überrascht. Und ja, ist auch dann in der ersten Zeit zumindest nicht so aufgegangen, wie du es dir vorgestellt hast, zumindest außerhalb des Platzes. Darüber wollen wir heute intensiv sprechen, bevor wir aber zu den schweren Zeiten kommen. Wollen wir natürlich erstmal nochmal auf die guten Zeiten gucken und auf die größten Spiele in deiner Karriere. Und da steht natürlich ein Spiel ganz, ganz, ganz weit vorne. D-Jugend.
Ja, ich wollte es auch gerade sagen.
Hombrucher SV gegen Borussia Dortmund. Schläft Marvin Ducksch immer noch schlecht, hat er immer noch Albträume von dir.
Wie viele Tore habe ich gemacht? 3, glaube ich, gegen ihn, gell? Krass, wo hast du das gelesen?
Aber in dem Buch, wo du eine Geschichte veröffentlicht hast. Aber stimmt, erzähl uns die Geschichte hier erstmal.
Ja gut, das war so ein Hallenturnier und ich habe damals bei Hombrucher SV gespielt, bei Jungs. Und wir hatten da einen Trainer, der uns irgendwie immer coole Turniere organisiert hat. Und unter anderem haben wir dann auch oft gegen Dortmund, Schalke, Bochum, auch international größere Vereine gespielt. Und bei dem Turnier, ja, habe ich dem BVB mal 3 Tore eingeschenkt. Am Ende des Turniers wurde ich da auch beste Spielerin. Und das war natürlich für mich dann schon was sehr, sehr Besonderes. Auch wenn ich natürlich noch sehr jung gewesen bin. Wie alt ist man in der D-Jugend? Weiß ich gar nicht mehr.
Ich meine 13 müsstest du gewesen sein.
Ja, also ich meine, dass ich da dann gegen viele junge Talente spiele, das hat mir dann natürlich umso mehr Mut gemacht, dass ich vielleicht selber auch eine große Karriere vor mir habe.
Ich kenne die Geschichte aus einem Buch, wo wir gemeinsam Geschichten veröffentlicht haben. Es ist ein Kinderbuch, was zur EM erschienen ist, wo du von diesem Spiel schreibst und wo du sagst, das war der Moment, wo du für dich selbst gemerkt hast, du kannst es wirklich schaffen, Fußballprofi zu werden.
Ja, absolut. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das dieser Schlüsselmoment gewesen ist, aber definitiv, als ich bei den Jungs gespielt habe, habe ich schon gemerkt, okay, irgendwie bin ich besser als die Jungs, was bei den Eltern nicht immer so ganz gut angekommen ist, aber das hat mir schon so gezeigt, okay, ich meine, da war der Frauenfußball halt noch nicht so weit, aber da habe ich für mich schon festgestellt, okay, vielleicht kann das irgendwie in eine Richtung gehen, wo ich dann vielleicht auch mal bei der Nationalmannschaft spielen kann. Also das war immer irgendwie in meinem Kopf drin. Ich wusste zwar nicht, wie so ein Weg aussehen konnte, auch wenn ich der Meinung von einigen Trainern jetzt physisch nicht immer so die Beste gewesen bin, aber ja, mir hat es sehr geholfen, dass ich mutig war, einfach gewisse Dinge auf dem Platz zu tun, die die meisten sich halt nicht trauen.
Dein Weg ging dann ja auch relativ schnell Richtung Nationalmannschaft und der ging vor allen Dingen auch weg von zu Hause. Du bist dann aufs Internat gegangen nach Kaiserau und hast da dann in einer Mädchenmannschaft gespielt oder war das auch noch eine Jungenmannschaft?
Das war auch noch eine Jungenmannschaft bei SuS Kaiserau, liebe Grüße. Und gleichzeitig bin ich dann noch zum FSV Gütersloh gewechselt. Also bei den Jungs habe ich nur trainiert. Und irgendwann musste ich dann eben den Absprung in eine Mädchen-Frauen-Mannschaft machen. Dann habe ich da bei der U17 gespielt und gleichzeitig auch schon bei den Frauen in der zweiten Liga. Sind dann nach 2 Jahren auch aufgestiegen in die erste Liga. Und da wurde ich dann vom VfL Wolfsburg angefragt und habe den Schritt dann eben noch weiter weggewagt.
Lina, du musst mir jetzt mal eben helfen. Ich wurde damals eingeladen nach Kaiserau, weil ich quasi in die Niederrhein-Auswahl gekommen bin. Und da war ich da auch in diesem Internat und habe da auch so Auswahltrainings und so gemacht. Ist es theoretisch möglich, dass wir da in einer Mannschaft eventuell gespielt haben? Oder ist es gerade ein Gedanke, der völlig absurd ist? Weil ich kann mich nämlich daran erinnern, der Gedanke kommt gerade hoch, weil das ist einer der emotionalsten Momente, die ich erlebt habe in meiner Fußballerkarriere, obwohl ich da ganz weit weg bin noch vom Profi. Aber wir haben immer unsere Sichtungsturniere in Duisburg-Wedau gehabt und da bin ich dann gesichtet worden und war aber der Einzige aus meinem Kreis. Und als ich dann eingeladen worden bin nach Kaiserau, hat mich meine Mom dahin gebracht und ich werde dieses Bild nicht aus meinem Kopf bekommen, wie ich so mit hängendem Kopf in diesen Bus reinmarschiert bin. Ich kannte keinen einzigen und meine Mama hat geweint, weil sie ihren Kleinen irgendwie gehen lassen musste. Ich bin in diesen Bus reingestiefelt und bin dann aufs Internat gefahren nach Kaiserau, um mich da halt zu empfehlen oder weiterzubilden. Und deswegen, könnte das theoretisch sein?
Also ich glaube nicht, dass wir mal zusammengespielt haben, leider, aber kann schon gut sein, dass wir uns da über den Weg gelaufen sind. Ja. Weil ich war dann schon von 13, Anfang 14 bis 17 eben fest auf diesem Internat über die ganze Woche hinweg. Und am Wochenende war ich dann wieder zu Hause beziehungsweise auch wieder mit dem Fußball unterwegs, um die Spiele zu bestreiten. Also es kann schon sein, dass wir uns, also bis mir jetzt ist auf jeden Fall fußballerisch nicht aufgefallen. Ich habe mir da mal ab und zu was
kann ich mir vorstellen. Ich habe auch danach nichts mehr gehört.
Aber wo du das gerade sagst, Robin, ich meine, du bist da für, was wird's gewesen sein, ein Wochenende nach Kaiserau und hast da dein Sichtungsturnier gehabt. Du hast dort gelebt und Robins Mutter hat für das Wochenende geweint. Wie war das für dich und wie war das für deine Familie?
Oh, ja, für meine Mama war das ganz schlimm. Sie hatte sich zwar nie anmerken lassen, aber ja, meine Mama hat mich schon sehr vermisst, vor allem, weil wir auch wirklich ein sehr, sehr enges Verhältnis haben. Klar waren die Wege irgendwo auch kurz. Dortmund-Kaiserau sind 30 Minuten zu fahren. Das war nicht weit weg. Aber ja, ich glaube, Mama tat es schon weh, dass sie so wenig dann von mir und meinem Leben irgendwie so mitbekommen hat. Obwohl ich ihr auch eigentlich alles immer erzählt habe. Aber sein Kind dann natürlich auch von der Nähe her aufwachsen zu sehen, das ist was sie leider verpasst hat. Aber ja, das war schon auch teilweise dann für mich natürlich hart, weil ich dann irgendwo auch Heimweh hatte. Und dann war es halt auch so, dass ich natürlich auch die Schule wechseln musste. Also ich war da auch auf einer öffentlichen Schule. Aber ich habe dann in dem Alter halt total meine Freunde verloren schon. Das heißt, wenn ich auch jetzt nach Hause komme, habe ich da eigentlich gar nicht groß Freunde mehr, sondern nur meine Familie. Ja, und dann auf der neuen Schule war es auch erstmal schwierig, da wieder neue Freunde zu finden. Ich bin auch nicht so gerne zur Schule gegangen irgendwie, weil ich hatte dann auch irgendwie so einen Stempel, dass ich halt die Fußballerin bin, ne? Und auch in dem Alter war ich dann des Öfteren nicht da, weil ich immer auf Lehrgängen war mit der Nationalmannschaft. Keine Ahnung, war ich immer die Fußballerin, die da extra frei bekommen hat und konnte mich dann auch nicht mit so vielen Leuten irgendwie gut anfreunden. Deswegen habe ich mich da immer sehr an die Fußballbubble schon damals geklammert, weil ich mich von den Leuten da auch mehr verstanden gefühlt habe.
Wie ist das ganz konkret? Weil ich kenne das Internatsleben ja zum Glück nicht. Ich bin sehr froh, dass ich diesen Weg über Holland gegangen bin und bis 18 ja eben nur mit meinen Freunden gekickt habe in meinem gewohnten Umfeld. Ist es dann wirklich dieser Traum, Fußballprofi zu werden und mal für die Nationalmannschaft zu spielen, der dich dann am Leben hält, wenn diese negativen Gedanken aufkommen? Oder hast du dir oft mal oder öfter mal die Frage gestellt, boah, das ist es mir alles irgendwie nicht wert, wenn ich so viel opfern muss dafür?
Ich weiß nicht warum, aber mein Kopf war echt so eingestellt, dass ich also alles für den Fußball geben wollte und gar nicht groß drüber nachgedacht habe, was könnte in der Zukunft eigentlich passieren, was passiert, wenn es irgendwie nicht funktioniert. Ich war so davon überzeugt, dass das eben mein Ding ist, irgendwie so meine Bestimmung, und wusste dann einfach, okay, das ist eine gute Möglichkeit, um mich halt besser auszubilden, weil damals, so in meinem Alter mit 13, 14, gab es einfach keine gute Ausbildung für mich in Dortmund für den Frauenfußball, und deswegen war das eben so die einzige Möglichkeit oder eben noch weiter weg von zu Hause. Mir hat es auch brutal Spaß gemacht, ne? Aber klar, so, es war zwischendurch schon hart, auch wenn ich jetzt drüber nachdenke, so dass ich wirklich alles für den Fußball dann quasi investiert habe, aufgegeben habe und auch, ja, die Familie irgendwie auch, ne, finanziell dann natürlich auch das unterstützen musste, weil das natürlich auch jetzt kein günstiger Spaß war. So, aber im Endeffekt hat es sich ja schon auch gelohnt, und meine Familie, die bereuen da auch gar nichts dran, muss ich da auch nochmal extra ansprechen, dass die mich da wirklich in jeder Hinsicht unterstützt haben und mich auch einfach haben machen lassen. Ich glaube, sie hätten auch keine andere Möglichkeit gehabt, weil ich schon auch ja im jungen Alter ein Sturkopf war.
Und das Ganze hat ja auch so lange funktioniert, wie der Erfolg da war, wie du gesehen hast, dass es sich niederschlägt, dass du dann mit Gütersloh auch aufgestiegen bist, dann bist du auch gewechselt zu Wolfsburg, dann kamen 1000 Erfolge noch, und irgendwann kam vielleicht dann raus, dass manches ungesund war, als dann plötzlich der Erfolg an manchen Stellen gefehlt hat, aber da wollen wir gleich drüber sprechen. Erstmal bist du dann ja eben mit Gütersloh aufgestiegen, bist dann auch gewechselt zum VfL Wolfsburg, und Robin, wie alt warst du, als du dein Champions League Finale gespielt hast?
Ich war da 27.
27, du warst 18.
18, ja.
Im Champions League Finale letzte Viertelstunde eingewechselt worden.
Ja.
Stamford Bridge.
War saugeil. Also hat mir auch gereicht, 15 Minuten einfach so ein bisschen noch Ball halten, ein bisschen rumtricksen, das Ergebnis sichern. Es hat sau viel Spaß gemacht, und ich habe auch da gemerkt, so eine größere Bühne beeinflusst mich überhaupt nicht negativ, sondern im Gegenteil, ich kann da einfach ja noch mehr Leute irgendwie dann vielleicht begeistern und so ein bisschen zeigen, was ich am Ball so drauf habe. Plus, dass ich natürlich auch einfach dann geliebt habe, in so einer tollen Mannschaft zu spielen. Und auch, muss ich sagen, ich hatte auch zu dem Zeitpunkt viele Mitspielerinnen, die auch schon sehr erfahren waren und von denen ich sehr, sehr viel lernen konnte. Und deswegen, also es war eigentlich krank, dass ich im ersten Profijahr direkt 3 Titel gewonnen habe. So, also danach konnte ja eigentlich nichts Besseres mehr kommen.
Ja, Meisterschaft, Pokal und eben Champions League. Im nächsten Jahr direkt wieder die Champions League. Im Halbfinale beide Spiele gegen Barcelona von Anfang an gespielt. Im Finale warst du dann verletzt mit einem Syndesmosebandriss.
Ja.
Und dann, ja, dann liest es sich auf dem Papier, dann bist du nach Freiburg gegangen, in Anführungszeichen, erstmal so ein kleiner Abstieg. Aber dann ging es ja auch dann zu deinem Herzensverein, zu Bayern München. Und jetzt machen wir einen ganz, ganz großen Sprung und gehen zu dem anderen größten Spiel möglicherweise in deiner Karriere. EM-Finale 2022, wieder in England, diesmal in Wembley. Und du machst das 1:1.
War auch saugeil. Muss ich schon sagen. Also das war natürlich mit Abstand irgendwie für mich das beste Spiel, was ich spielen konnte. Also einfach von den Gegebenheiten, Deutschland gegen England, EM-Finale, volles Haus, wir wirklich zuvor mit einem sehr guten Turnier, ich mit guten Leistungen, und ja, da kann ich auch nicht lügen, ne? Das ist schon was Besonderes, wenn man dann auch ein Tor schießt und direkt in die deutsche Kurve läuft und irgendwie so richtig dieses Gefühl hat, was Robin, du sehr regelmäßig genießen darfst, jeder feiert dich dann einfach in diesem Stadion gut. Also gefühlt für mich, ich habe nur die Deutschen gesehen, die Engländer haben mich in dem Moment wahrscheinlich gehasst, aber selbst das ist ja auch was Geiles dann. Ja, das war riesig auch. Es ist so verrückt, weil wir haben dieses Spiel dann halt einfach in der Verlängerung verloren und haben die EM nicht gewonnen, aber für mich hat sich dieses Spiel für einen Riesenerfolg einfach angefühlt, weil wir gleichzeitig mit diesem Turnier so viel in Deutschland bewegt haben für den Frauenfußball, was sich angefühlt hat wie so ein Startschuss für, okay, jetzt geht's richtig voran so in Deutschland und der Frauenfußball wird auch richtig ernst genommen.
Kannst du uns mal genau in diesem Moment mitnehmen, weil das ist für mich auch echt ein prägender Moment, so ein bisschen im Frauenfußball, weil ich glaube, die EM war wirklich so ein bisschen dieser Hype. Man hat die vollen Stadien gesehen, man hat gesehen, wie ihr abgegangen seid, habt ein riesiges Turnier gespielt, wie du gerade schon gesagt hast. Danach hat sich auch nach meinem Erfinden schon was in Deutschland und generell im Frauenfußball entwickelt. Wie hast du diese Zeit wahrgenommen rund um diesen Hype der EM?
Also erstmal während des Turniers haben wir das alle gar nicht so wahrgenommen. Erst als wir zurückgekommen sind und dann auf dem Römer in Frankfurt empfangen wurden vor, ich weiß gar nicht, also der Platz war voll, wahrscheinlich so 10.000, 15.000 Leute und Medien waren da ohne Ende. Wir wurden gefeiert, als wenn wir halt einen Titel gewonnen haben, aber es war einfach so, dass wir ja die Menschen so begeistert haben von der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben und wie wir uns, glaube ich, auch so außerhalb des Platzes gegeben haben. Ich glaube, das hat vielen Leuten imponiert und dann hat man natürlich gemerkt, man wurde mehr angefragt für gewisse Dinge, für Sponsoren, für Interviews, für Medienauftritte. Man wurde, das fand ich extrem, unheimlich viel erkannt auf der Straße, was ich ja in den ersten Wochen ziemlich geil fand. Also nimmst natürlich alles mit, ne? Fühlst dich wie ein kleiner Superstar, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben gesagt, aber natürlich ist schon schön, wenn man dann auch irgendwie fremden Leuten auf der Straße eine Freunde damit macht, dass man einfach ein Mensch ist, so, der ganz gut Fußball spielen kann.
Ich musste gerade sehr lachen, weil das war die Situation, in der wir uns kennengelernt haben, beim Superblumen in München. Im Backstage, hinter Bühnenbereich von Jason Derulo. Jason Derulo hat gerade gespielt und ich guckte mich um und mit einem Mal stand da Lina und standen ein paar andere Spielerinnen vom FC Bayern dabei. Ich glaube, Georgia Stanway war auch dabei, Sarah Sadrasil war auch dabei und ich habe nur Lina gesehen und in dem Moment war Jason Derulo so für mich total egal, weil da war halt Lina Mogul, die ich vorher im Fernsehen gesehen hatte, wie sie eben Wembley auseinandergenommen hat. Und ich so, hey Lina, was machst du denn hier? Und Lina war so überrascht, dass da jemand kommt und sie erkennt. Also es war sehr, sehr witzig, deinen Blick zu sehen, wie du im ersten Mal so, hä?
Ich glaube, ich konnte mich nie so wirklich dran gewöhnen, dass man halt dann irgendwie so oft erkannt wurde, ne? Und dass es dann auch irgendwie was Besonderes ist. Vor allem, also weil da stand halt Jason Derulo auf der Bühne und du guckst mich an wie so ein Baum. Ich denke mir, hör doch lieber zu, das ist ein Weltstar auf der Bühne.
Aber das Krasse ist ja, dass ich gehe davon aus, dass das eine der größten Zeiten mindestens fußballerisch in deinem Leben gewesen sein muss.
Ja, voll, also absolut. Es war so gefühlt Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt bin ich da angekommen, wo ich immer sein wollte. So, ich bin in der Fußballwelt bekannt. So die Art und Weise, wie ich mich als Fußballerin sehe, so werde ich auch wahrgenommen. Das hat sich dann einerseits bestätigt, auf der anderen Seite so die Wochen danach, die Monate danach, kam dann irgendwie auch so ein bisschen die Kehrtwende, würde ich sagen.
Was heißt das?
Dass einfach so mit diesem Highlight, wo man irgendwie drauf hingearbeitet hat, so die ganze Karriere, würde ich sagen, da musst du halt wieder erstmal in diesen Fußballalltag reinfinden mit dem Verein, wo natürlich war mehr Interesse da, aber so dieser Frauenfußballalltag in Deutschland mit der Frauenbundesliga, der war dann schon nicht so, wie die EM war. Also ich konnte irgendwie nicht mehr so dieselbe Motivation finden wie für dieses Turnier. Ich glaube, ich war auch echt ausgelaugt einfach von diesem Turnier. So, da haben wir es jetzt, da war ich dann ausgelaugt, nicht am Ende der Saison, sondern schon am Anfang der Saison, weil...
Wie viel frei hattest du zwischen Finale und dann Vorbereitungsbeginn?
Boah, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Wir sind dann noch ein paar Tage in Frankfurt geblieben, haben das natürlich noch zusammen zelebriert und dann, ja, wusste ich gar nicht, was ich machen soll. Dann hat Sydney Lohmann mich gefragt, ob ich Bock habe, mit ihr nach Österreich in so ein Wellnesshotel zu fahren. Dann haben wir das halt gemacht. Für 4, 5 Tage vielleicht. Das war dann noch ganz schön und da konnte man noch abschalten, aber dann... ja, dann ging es relativ zeitnah schon wieder zurück in den Verein. Also lange Pause war da nicht, auch nicht, um das mal alles irgendwie so zu verarbeiten und irgendwie einzuordnen.
Aber kannst du uns an dieser Stelle vielleicht auch nochmal mitnehmen in deine Emotionen, weil das ist jetzt nicht auf dem Niveau, wie du das erlebt hast, aber ich kenne das von meiner EM 2021, wo ich auch so gefühlt irgendwie auf meinem Höhepunkt in Deutschland war. Da hatte ich auch ein super Spiel gegen Portugal und ich weiß, dass das aber bei mir im Nachgang dazu geführt hat, dass ich auf so einer Euphoriewelle geschwommen bin und dass ich diese ganze Euphorie auch wieder mitgenommen habe in den Verein und in die nächste Saison. Bei dir hört sich das jetzt aber gerade so an, als wenn du diese Euphorie irgendwie nicht halten konntest und dass das eher eine Belastung geworden ist, dieses High und dieser in Anführungszeichen Fame, der dann über den Sommer eingebrochen ist.
Ja, voll. Also ich habe mir echt schwer damit getan, diesen Hype dann für mich irgendwie mit in die Saison weiterzunehmen, weil auch wir einen neuen Trainer bekommen hatten und du dich auch nicht dann darauf ausruhen konntest, was du jetzt gerade in diesem Turnier erreicht hast oder wie du auch performt hast, sondern es hieß gleich, okay, du musst dich jetzt erstmal wieder neu beweisen für den neuen Trainer. Es kam neue Spielerin dazu, neuer Konkurrenzkampf. So, ich habe mich nicht so in der Lage gefühlt, dass ich jetzt einfach so weitermachen kann, sondern es hat sich eher so angefühlt, okay, muss ich wieder beweisen und wieder beweisen und wieder beweisen.
Welche Rolle spielt in diesem Kontext diese Kapitänsbinde, die du gerade angesprochen hast? Wie hast du das empfunden, dass auch das noch hinzugekommen ist?
Also einerseits ist es wirklich eine Riesenehre gewesen, die Binde zu tragen, weil ja für mich das schon zu dem Zeitpunkt hat für mich halt viel gepasst. Ne? Also ich hatte eine feste Rolle im Team, ich habe die Kapitänsbinde ein Jahr zuvor bekommen, ich habe für meinen Lieblingsverein gespielt, ich habe die Mannschaft geliebt, es hat eigentlich alles gepasst und dann auf einmal gab es so eine Wende, dass es sich auf einmal so alles eng angefühlt hat. Also nur durch diese Binde, durchs Tragen der Binde habe ich mich nicht mehr so frei als die Person, die ich war, als die Spielerin, die ich war, gefühlt, weil ich mich so reingesteigert habe in diese Rolle, dass ich es allen drumherum auch recht machen muss, dass wir jetzt den Frauenfußball noch mehr voranbringen müssen, dass ich alle Spielerinnen irgendwie happy machen muss. Ich hatte so ein großes Verantwortungsgefühl für die Leute drumherum, dass ich mich selbst so verrückt damit gemacht habe, dass mir das irgendwann dann auch einfach zu viel geworden ist.
Für mich klingt es vor allen Dingen so, als wenn du dich so viel um alle anderen und alles andere gekümmert hast, dass du dich selbst vergessen hast in der Zeit.
Ja, voll. Also ich muss sagen, teilweise habe ich mich auch ein bisschen unnötig verrückt gemacht, aber ich habe diese Rolle irgendwie halt auch sehr ernst genommen. So. Und mir ist es immer sehr wichtig, dass ein Team funktioniert. Ne? Und wenn du die Binde hast, dann habe ich für mich auch einen gewissen Anspruch an diese Rolle. Aber wie gesagt, dadurch, dass das irgendwann nicht gemerkt habe, ja, weil ich bin nicht mehr ich selbst, ich bin nicht mehr so frei, so locker drauf und steigere mich in zu viele Dinge irgendwie rein.
Hast du ein Beispiel dafür?
Also alleine, wenn ich Spielerinnen gesehen habe, die niedergeschlagen waren, traurig waren, weil sie nicht gespielt haben, weil sie nicht viel gespielt haben. So, ich habe immer gedacht, ich muss hin, ich muss mit denen reden, dann muss ich zum Trainer hin und darüber reden. Dann ne, kriegst du natürlich auch in der Kabine mit, worüber so gesprochen wird, was wir noch mehr brauchen, wie wir uns noch weiterentwickeln können. Ne? Dann sprichst du natürlich mit Trainer, mit Verantwortlichen so, in welchen Bereichen wir uns auch noch so verbessern müssen. Ich habe irgendwie gar nicht mehr so richtig abschalten können, dann auch als ich nach Hause gekommen bin, immer drüber nachgedacht, okay, wer braucht irgendwie jetzt noch Unterstützung oder hab drüber nachgedacht, okay, wie können wir uns als Mannschaft, als Verein weiterentwickeln?
Wenn man das jetzt mit aufgreift, also diese Belastung, also diese Schwere durch das Kapitänsamt, dann ergibt sich für mich daraus dann noch die Frage, kommt dann vielleicht noch ein zusätzlicher Druck dazu von außen, weil eben von dir jetzt auch mehr erwartet wurde, zum einen, weil du eben Kapitänin warst, aber zum anderen auch, weil du aus dieser herausragenden EM kommst und jeder so Lina, Lina, Lina irgendwie gefeiert hat.
Plus möchte ich ergänzen, es kam ja dann auch dazu, dass DAZN angefangen hat, die Bundesliga zu übertragen. Und du hast es ja eben selber schon angesprochen, es ging ja gar nicht nur um die Mannschaft, sondern generell den Frauenfußball an sich, dass eben dieses Turnier so viel Aufmerksamkeit erzeugt hat und dass du auch da eine Verantwortung gespielt hast.
Ja, ja, voll. Also es ging gar nicht mehr nur um den Verein, sondern es ging auch darum, okay, allgemein Deutschland, wie können wir den Frauenfußball irgendwie noch voranbringen? Und irgendwann Du redest halt mit vielen Leuten.
Aber was ist denn da deine Macht, außer gut zu spielen?
Genau, das habe ich mich irgendwann dann auch gefragt und habe mir so gedacht, okay, du redest so viel mit unterschiedlichen Leuten, die irgendwo irgendwie einen Einfluss haben könnten. Aber am Ende ist es ja so, es bewegt sich nur was, wenn die Leute, die in der Verantwortung sind, auch Bock drauf haben. So, und irgendwann habe ich mich davon so ein bisschen gelöst und habe gedacht, okay, das Einzige, was ich jetzt so am meisten beeinflussen kann, ist halt guten Fußball zu spielen. Aber ja, es war dann natürlich, irgendwo war dieser Druck auch da, aber der Druck kam auch viel mehr so von innen. Ich war auch selten mit Spielen einfach mal zufrieden. So, wo ich sagen würde, okay, das war jetzt ein Spiel, da mache ich einen Haken drunter und sage, das war gut. Sondern es war immer so, ich habe immer eher das gesehen, was nicht gut war. Da war ein Fehlpass, da habe ich den Zweikampf verloren. Das war immer was, ja, wo ich mit zu kämpfen hatte, sage ich mal, innerlich, und wo man sich so nach und nach von innen, von außen immer mehr Druck hat aufkommen lassen.
Und war dann auch dieser Druck, den du da gerade beschreibst, ein Grund oder vielleicht sogar der Hauptgrund dafür, dass du dich dann dafür entschieden hast, nach dieser Saison 22/23 das Kapitänsamt abzugeben? Du hast es vorhin schon gesagt, es ist ja auf der einen Seite die größte Ehre, und man strebt ja als Fußballer oder Fußballerin auch so ein bisschen danach, mal sein Team anführen zu dürfen. Und du entscheidest dich bewusst dafür, dieses Amt abzugeben. Was hat dich dazu bewogen?
Ja, ich glaube, genau das war der Grund, einfach weil ich gemerkt habe, okay, ich kann irgendwie nicht mehr entspannt mit dieser Rolle umgehen. Mhm. Ich mache mir da viel zu viel Stress mit, so. Also ich habe es natürlich auch, ja, körperlich gespürt, so, dass ich mir so viel Stress und Gedanken um diese Binde gemacht habe, dass, ja, ich mich gar nicht mehr so wirklich auf das fokussiert habe, was für meinen Beruf eben wichtig ist, sondern einfach fit zu sein, Leistung zu bringen. Und deswegen, ja, habe ich da ein bisschen länger drüber nachgedacht, habe auch natürlich den Verein dann direkt mit reingenommen. Und
was heißt direkt? Wann kam dir der Gedanke, dass du nicht mehr Spielführerin sein willst?
Schon ziemlich früh. Also ich glaube, dass die Rolle hat mir für meine Persönlichkeit sehr, sehr viel geholfen. Aber ich habe diese Rolle auch für mich viel zu groß gemacht. So. Und deswegen, glaube ich, konnte ich mich, um ganz ehrlich zu sein, ein Jahr damit gut anfreunden. Also habe ich es wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Und dann fing das schon so an, wo ich irgendwie immer so ein bisschen dran gezweifelt habe, oh, will ich das überhaupt, mache ich das überhaupt gut und so. Und dann war es kurz vor der WM in Australien, Neuseeland, wo ich dann eben gesagt habe, okay, ich glaube, ich möchte nicht mehr. So, auch weil ich gemerkt habe, so ein bisschen, meine Rolle hat sich im Verein auch verändert.
Inwiefern hast du gemerkt, dass sich deine Rolle im Verein verändert hat?
Ich habe weniger gespielt, als ich es gewollt hätte. So, auch wenn ich natürlich immer noch eine gute Spielzeit hatte, aber ich habe es ehrlich gesagt gehasst, irgendwie immer so oft ausgewechselt geworden zu sein. So, ich habe es null, also hab's null eingesehen, irgendwie habe es null verstanden, weil ich immer gedacht habe, aber ich spiele doch gut, warum bin ich irgendwie immer diejenige, die jetzt ausgewechselt wird? So, und damit habe ich mich dann auch irgendwie ein bisschen irre machen lassen, wobei, ja, ich das alles auch ein bisschen entspannter hätte annehmen können, aber konnte ich nicht. Und das habe ich für mich gemerkt und dachte, okay, wenn es einen Stresspunkt gibt, den ich reduzieren kann, dann ist es vielleicht die Kapitänsbinde. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte es nicht mehr.
Klar gefragt, mit ein bisschen Abstand. War es vielleicht auch einfach sportlich gerechtfertigt, dass du früher ausgewechselt wurdest?
Nein.
Sehr schön. Das Selbstbewusstsein ist da.
Na, teilweise schon, natürlich. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nichts Spektakuläres. Ich glaube, das geht jedem Fußballer dann natürlich auch so, dass man immer hinterfragt, warum man jetzt ausgewechselt wird, obwohl man noch Reserven hat und immer noch den Gedanken hat, okay, ich kann das Spiel irgendwie noch gut beeinflussen. Aber ja, zu der Zeit habe ich es nicht verstehen können, da bin ich auch ehrlich, wahrscheinlich aber auch mit keinem objektiven Auge drauf.
Und vielleicht nochmal in die andere Richtung gefragt. Ich meine, das eine war, dass du Spielführerin warst und eben für alle da sein wolltest und diesen Druck verspürt hast. Auf der anderen Seite hattest du ja aber auch keine Spielführerin mehr, die möglicherweise für dich da sein konnte. Hattest du Menschen um dich rum, die dir in der Zeit helfen konnten, die dich da auffangen konnten? Oder hattest du das Gefühl, nee, als Spielführerin darf ich jetzt auch keine Sorgen haben, sondern muss einfach die starke Frau sein?
Nee, doch, ich hatte schon gute Leute um mich herum. Das muss ich schon ehrlich zugeben, vor allem auch in der Mannschaft, auch mit dem Mannschaftsrat sozusagen. Der bildet sich ja dann auch immer aus ein paar Spielerinnen, damit sich ja, die gewisse Verantwortung natürlich auch auf mehrere Spielerinnen verteilt. Aber in gewissen Situationen hat es sich so angefühlt, als wenn ich natürlich nicht Schwäche zeigen darf. Aber so ticke ich gar nicht. Ich kann nicht keine Schwäche zeigen. Ich bin jemand, der sensibel ist, emotional, und ich kann das schlecht verstecken. So, und da gab es schon Leute in meinem Umfeld, die da sehr aufmerksam waren und auch immer versucht haben, mir gut zuzureden und auch zu sagen, du machst einen guten Job, entspann dich ein bisschen mehr und wir sind doch auch da, wir helfen. Ja, das hat auch schon geholfen, aber irgendwie war ich da auch irgendwie so ein bisschen mental in der Einstellung drin, dass ich gewisse Sachen vielleicht auch gar nicht so wirklich hören wollte und abgeblockt habe.
Sportlich ging es dann erstmal weiter mit der WM in Australien, die mit einem Vorrunden ausgeendet ist und für dich so, dass du das letzte Spiel gar nicht mehr gemacht hast. Und für mich, der ich das als Außenstehender geschaut hat, war das so diese 2022, das waren für mich so, da hattest du so Scholl oder so fußballerisch so Özil-Vibes. Du hattest diese Leichtigkeit und diese Dinge, die einfach passieren. Und in Australien habe ich diese Leichtigkeit nicht mehr gesehen.
Ja, das stimmt. Sie war leider nicht mehr so vorhanden. Kann man jetzt natürlich, ne, das mit reinnehmen, worüber wir jetzt vorher gesprochen haben, mit der Kapitänsbinde. Ich habe mir zu viel Stress gemacht. Ich konnte vielleicht mich nicht mehr einfach nur aufs Wesentliche konzentrieren. Aber natürlich ist es auch so, dass insgesamt war das nicht mehr so dieser Team-Vibe, den wir noch in England hatten. Und ich glaube, das hat man auf dem Platz gemerkt, auch wenn wir das erste Spiel souverän gewonnen haben. Aber wie du sagst, so eine gewisse Leichtigkeit hat mir dann auch gefehlt, weil ich auch nicht so wie bei der EM dieses hundertprozentige Vertrauen so vom Trainerteam gespürt habe. Irgendwie alles war auch offener, so nicht wie bei der EM. Es gab klare Rollenverteilung. Jeder wusste, wo er dran war, mit welcher Rolle er zu dem Turnier fährt. Und in Australien war das eben auch ein bisschen anders einfach. Nicht so eine Klarheit da. Und auch ich habe mich so gefühlt, als wenn ja ich gar nicht weiß, so was ist jetzt meine Aufgabe? Soll ich vorangehen oder muss ich eher mich beweisen, als dass ich jetzt mit einer gewissen Leichtigkeit auf den Platz gehen kann? Ja, das war schwierig.
Du sprichst es gerade an, dieses Thema Verantwortung. Ich kenne das von mir selber auch, dass das im Prinzip das alles Entscheidende ist, um vernünftige Leistung zu bringen. Wie sehr vertraut dir der Trainer? Wie sehr vertraut dir das Team? Nur dann kann man irgendwie so gefühlt oder so empfinde ich das immer, kann man Top-Leistungen bringen, wenn man das Gefühl hat, so derjenige, der entscheidet, steht hinter einem. Jetzt hast du es angesprochen, dass es bei der WM nicht so war. Dann kommst du wieder in diese Bayern-Situation rein. Du bist jetzt keine Kapitänin mehr. Du musst quasi wieder bei Null starten. Kannst du uns da mal dann mit reinnehmen in diese Gefühlswelt von dir?
Boah, das ist schon schwierig zusammenzufassen, wie ich mich da emotional gefühlt habe. Weil einfach natürlich war ich erstmal todtraurig, dass wir die WM verkorkst haben. Also es war wirklich, da konntest du ja gar nichts schönreden irgendwie. Vor allem mit dem letzten Spiel, dass ich da keine Minute gespielt habe. Ich brauchte lange, um das irgendwie zu verarbeiten. Danach war dann irgendwie unerwartet etwas länger Urlaub, den ich überhaupt nicht genießen konnte. Ich war mit meinem Bruder noch unterwegs in Australien und der Junge tat mir leid, weil also ich glaube, für ihn war es auch schwer, mich aufzumuntern, weil du einfach dann so in deinem eigenen Kopf drin bist, mit 1000 Gedanken, woran hat es gelegen und wie geht es jetzt überhaupt weiter und neue Saison, dann kommen wieder neue Spielerinnen dazu, was ist deine Rolle jetzt bei Bayern ohne die Kapitänsbinde, war es vielleicht doch ein Fehler, ich habe drüber nachgedacht, ob ich hingehen soll und sagen soll, nee, ich will die Kapitänsbinde doch wieder zurückhaben, aber ehrlich gesagt nur aus dem Grund, um vielleicht eine bessere Position wieder zu haben. Ja, und dann natürlich war das dann emotional schwierig, weil ich gemerkt habe, einfach so zum ersten Mal dann auch, ja, dass ich, glaube ich, einfach nicht mehr der Mensch in dem Verein sein kann, der ich gerne sein möchte. Also ich habe gemerkt, mir hat die Kapitänsrolle dann doch gefehlt. Ich habe gemerkt, so, es klingt blöd, ich bin nur noch eine von vielen. So, aber gerne, ich war immer gerne eine, die rausgestochen ist, die vorangegangen ist. Und die konnte ich dann irgendwie nicht mehr sein. Und das war schwer, damit umzugehen. Und dann hat sich auch in der Nationalmannschaft meine Rolle natürlich verändert. So, dann hatten wir Martina war nicht mehr da, dann wurde ein neuer Trainer gesucht und dann habe ich gemerkt, okay, es ist so null Vertrauen irgendwie vom Verein da, von der Nationalmannschaft, so was ist, bin ich nicht mehr gut genug als Spielerin, bin ich nicht mehr gut genug als Mensch und so. Also für mich hat es sich angefühlt, so einmal auf dem Höhepunkt gewesen und dann so nach und nach, also mit der EM und dann so nach und nach irgendwie abgestürzt. Also nicht, dass alles scheiße gewesen ist, aber halt schon so, dass ich gedacht habe, okay, ja Mist, irgendwie möchte ich weiter auf diesem Hoch reiten, aber es wird immer tiefer. So, es war, ja, aber irgendwie hat sich komisch angefühlt, weil ich es überhaupt nicht verstanden habe auch so.
Und hat dieses Verstehen damit zu tun, dass auch einfach nicht mit dir geredet wurde? Also sind diese Gedanken, die du gerade alle beschrieben hast, sind die alle in deinem Kopf und hast du dir die selbst zusammengereimt oder kamen diese Signale auch von außen?
Ich habe schon auch viel mit den Trainern gesprochen, also von Bayern, von der Nazio und hatte schon das Gefühl, dass ich mich da auch aussprechen kann und dass ich meine Gedanken mit denen auch sortieren kann. Aber es hatte nicht den gewünschten Output, den ich gerne gehabt hätte, sondern es war eher so, es wurde alles viel schöner geredet, als es dann letztendlich gekommen ist. So, und deswegen hat es sich alles irgendwie so angefühlt wie, ja, dass man, nicht, dass man angelogen wird, aber dass einem nicht einfach klar und deutlich die Wahrheit gesagt wird, wie sich vielleicht mein Stand als Spielerin verändert hat. Und ich glaube, dass das oft dann in dem Kontext nicht verstanden wird, wie viel man dann halt auch an sich als Mensch zweifelt. So, weil da geht es gar nicht mehr darum, bin ich nicht mehr gut genug als Fußballerin, sondern du hinterfragst dann auch so, okay, dann bin ich allgemein kein guter Mensch mehr.
Aber das finde ich total interessant, weil ich den Gedanken eben im Grunde mit Kaiserohr hatte. In dem Moment, wo du dein Umfeld verlassen hast, wo du die Schule wechseln musstest, deine Familie verlassen hast, nicht den Anschluss an der Schule gefunden hast, wie er vielleicht gut gewesen wäre und du da eben schon gesagt hast, ab da warst du in der Fußballbubble und ab da hast du dich darüber definiert und über diesen Traum und über deine Leistung definiert. Und das funktioniert, solange es eben gut läuft. Und wenn du dann eben auch beschreibst, 2022, du warst deine größte Kritikerin, dann setzt du die Messlatte mit diesem Finale so hoch und ab da ist dann ja auch das Ziel, unter diese Messlatte darfst du eigentlich nicht mehr. Und also wenn man sich auf dem Papier deinen Weg danach anguckt, du warst eben Spielführerin, ihr seid deutscher Meister geworden 2023 und auch wenn man sich dann nach Australien deine Spielzeiten anguckt, waren die gar nicht so viel weniger, aber es fühlt sich ja offensichtlich bei dir so viel weniger an. Mhm. Und es ist eben, wie du es gerade beschreibst, es ist, so wie du es beschreibst, gab es keine Trennung zwischen der Fußballerin Lina und dem Menschen.
Ja. Aber zum Glück kam dann eine Zeit, wo ich es gelernt habe. Auf eine sehr harte Art und Weise, aber und auch sehr spät irgendwie. Aber ja, ich glaube, das hat sich erstmal so das ganze Leben halt mitgetragen. Du hast es sehr gut beschrieben. So, ich war dann plötzlich in dieser Fußballbubble drin und kam erstmal lange nicht raus, weil ich mich auch einfach unheimlich wohl darin gefühlt habe. So, ich habe mich verstanden gefühlt, irgendwie Gleichgesinnte die ganze Zeit um mich herum gehabt. Ja, und dann, wenn du älter wirst, erwachsener, natürlich findest du Leute außerhalb des Fußballs, aber nicht so, dass du sagen würdest, so, das wird zu deinem engeren Freundeskreis. Deswegen kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du es nicht mehr trennen kannst. Irgendwie.
Und es wurde dann ja, ich habe es gerade angesprochen, eigentlich die Spielzeiten wurden nicht viel weniger, aber offensichtlich hat es sich viel weniger für dich angefühlt in diesem halben Jahr und du bist noch tiefer reingerutscht ins Hinterfragen, ins okay, was mache ich hier eigentlich? Und das, was ist in diesem halben Jahr nach Australien bei dir passiert?
Boah, ganz viel. Also zudem, dass sich dann auch meine private Situation verändert hat, habe ich einfach gemerkt, so diese ganzen Säulen, die ich mir so in meinem Leben aufgebaut habe, auf denen ich quasi feststehe, da ist irgendwie so eine nach der anderen weggefallen. Wie gesagt, so irgendwie Bayern hat sich für mich verändert, es ist irgendwie die Säule weggefallen, DFB hat sich für mich verändert, ist weggefallen, privat, meine Beziehung hat sich verändert, ist weggefallen und auch so meine engsten Leute, Familie, mein Halt, die waren ja nie dann bei mir. Ne? Natürlich kannst du telefonieren, aber ich hatte nie meine Familie dann direkt bei mir, die mich dann vielleicht auch so gesehen haben, wie ich gerade auch rumgelaufen bin, wie ich mich wirklich gefühlt habe und nicht einfach ganz sehr schnell mal jemanden anrufen und schnell wieder abwimmeln, wenn es dir nicht gut geht. So. Und da habe ich gemerkt, in dem halben Jahr, boah, irgendwie, also ich fühle mich so 0,0, wie ich bin. Ich war gar nicht glücklich. So, ich habe mich in alles reingesteigert. Ich glaube, man hat es mir körperlich auch angemerkt. So, vor allem meine Mutter hat mich damit ständig genervt. So, du siehst so dünn aus, du wirst magerer und so. Isst du noch was? Und ich so, ja, ich esse. Aber ich glaube, so innerlich hat sich dieser ganze Stress und diese ganze Veränderung um mich herum irgendwie hat mich innerlich so ein bisschen nicht aufgefressen, aber halt schon, irgendwas hat das mit meinem Körper so gemacht, das habe ich schon gemerkt. Aber ich war dann vom Kopf schon immer noch so motiviert für den Verein eigentlich, dass ich immer noch beweisen will, so ich bin eine gute Spielerin, dass ich es irgendwie noch hinbekommen habe, für mich so gut zu trainieren, ein gutes Teammitglied zu sein, weil ich mir auch oft anhören konnte, so, ja, Lina, also, du hast schlechte Laune, so, du siehst unglücklich aus, so ein bisschen vorwurfsvoll, so, und das hat mich unheimlich gestört, weil, das hört man natürlich nicht gerne, wenn man in der Gruppe ist, dass man jetzt jemand ist, der Miesepeter ist oder der die Gruppe runterzieht. Und das wurde mir dann auch irgendwie so vorgesagt, ohne dass ich jetzt das Gefühl hatte, da ist jemand, der mir dann aber auch daraus helfen möchte, sondern es ist einfach nur so, such dir Hilfe, pass auf dich auf, weil das kann auch schnell irgendwie in eine andere Richtung gehen. Und das habe ich dann natürlich gemacht. Ne? Ich habe selber gemerkt, irgendwie gibt es kaum noch was im Alltag, was mich jetzt gerade irgendwie glücklich macht. So, Fußball hat überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Das ist was, was ich für mein Spiel einfach brauche. Ja, dann war ich total verwirrt. Ich wusste nicht mehr, wohin mit mir. Soll ich jetzt bleiben? Soll ich irgendwie was anderes machen? Soll ich mich da jetzt durchbeißen? So, Leute sagen dir dann auch, ja, es ist halt eine schwierige Phase, muss jetzt durch. Ne? Also es die erlebt jeder mal. So, dann spielst halt mal weniger, aber dann musst du gut trainieren und dann wird es auch wieder besser. Aber eigentlich ging es gar nicht mehr groß um Fußball, sondern eher so, dass ich für mich gemerkt habe, okay, irgendwas verändert sich in mir und es muss sich irgendwas verändern. Und da kam dann eben auch so die Entscheidung, okay, ich muss weg aus München. Dann kam da auf einmal dieses Angebot von Inter Mailand. Die haben gesagt, komm, hab Spaß am Fußballspielen. Und dann bin ich hin. Kurzfassung gesagt, aber das war für mich irgendwie wie so Schicksal, okay, da ist ein Verein, wo ich nicht mal wusste, dass die eine Frauenmannschaft haben, ehrlich gesagt. Ich dachte einfach so, ich glaube, ich muss mal einfach fliehen, ich brauche was anderes, ich muss aus meiner Komfortzone raus und dann so von heute auf morgen habe ich einfach entschieden, okay, ich verlasse jetzt auch so meine zweite Heimat, ich verlasse so mein sicheres Ufer, meine Mannschaft, die ich auch als Familie angesehen habe.
War das noch so zu dem Zeitpunkt? Weil, also du hast jetzt einerseits gesagt, du musstest fliehen und genau so klingt es auch gerade, dass es eine Flucht war. Und das andere war es noch ein sicheres Ufer, weil so wie du es beschreibst, wenn du sagst, deine Familie ist weit weg, dir bricht privat eine wichtige Säule in deinem Leben weg. Dir bricht im Sport eine wichtige Säule weg, wo du nicht mehr das Vertrauen spürst, was du brauchst. Es klingt so, als wenn es keinen Ort gab, wo du hingehen konntest, beziehungsweise keine Zeit gab am Tag, worauf du dich freuen konntest.
Ja, voll. Also es war, ich habe mit niemandem drüber wirklich gesprochen, natürlich ein bisschen, aber eigentlich war es einfach so, okay, ja, es war eine Flucht. So. Und dann ging es ganz schnell. So, natürlich habe ich mich noch verabschiedet, aber auch viel zu schnell. Ja, dann saß ich auf einmal mit ein paar Koffern in Mailand und war da und hatte richtig Bock.
Und das war der Zeitpunkt, wo ihr bei euch kennengelernt habt.
Zumindest war es der Zeitpunkt, wo wir uns dann intensiver kennengelernt haben. Ich weiß noch, dass unser gemeinsamer Freund uns quasi miteinander vernetzt hat und er mir so quasi so ein bisschen den Wink gegeben hat, kümmere dich mal so ein bisschen um die Lina. Die braucht, glaube ich, gerade in der Anfangszeit ein bisschen Hilfe. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben uns dann ausgetauscht. Ich kann mich an unsere Nachrichten erinnern und ich kann mich an ein, zwei Telefonate erinnern, wo ich versucht habe, zumindest ein bisschen mit der Wohnungssuche zu helfen und wo ich ein bisschen versucht habe, das Ankommen zu erleichtern. Ich glaube, ich habe mich in der Situation so emotional verbunden gefühlt mit dir, weil ich halt diese Situation von meinem Transfer damals aus Holland nach Italien nachempfunden habe und ich damals ja auch diese Komfortzone verlassen habe, Hals über Kopf gefühlt, Familie, Freundin, Freunde alle irgendwie hinterlassen habe, dann auch diesen Neuanfang gewagt habe. Und ich glaube, deswegen wollte ich dir irgendwie so unbedingt helfen und dir unbedingt diese Zeit vereinfachen. Leider muss man sagen, dass es nicht wirklich geholfen hat. Ich kann mich relativ zeitnah daran erinnern, dass ich dir dann auch den Kontakt von der wunderbaren Lucia weitervermittelt habe, nämlich der Psychologin von Inter Mailand, mit der du dich dann ausgetauscht hast. nimm uns mal bitte mit in diese Zeit, in dieses halbe Jahr. Wie war der Start und was hat das ganze Abenteuer so schwer gemacht?
Okay, also erstmal danke, dass du versucht hast, mir leichter zu machen. Hat nicht so gut geklappt.
Nee, leider.
Aber war nicht deine Schuld. War nicht deine Schuld. Ja, es war einfach, glaube ich, erstmal ein Riesenunterschied zu dem, was ich vorher hatte in München. Da hatten wir schon erstmal auch super Bedingungen. Natürlich auch eine gewisse Qualität an Spielerinnen innerhalb von der Mannschaft. Also ich war in Italien ein paar Mal zum Urlaub da, aber noch nie, die Kultur noch nie so wirklich kennengelernt. Und dann komme ich da an und war erstmal so ein bisschen, ja, hatte, glaube ich, erstmal so ein bisschen einen Kulturschock, glaube ich. Und habe es mir anders vorgestellt, dass es ein bisschen professioneller alles auch schon vor Ort da ist. Und ich glaube, das war so, wo ich mir sehr schwer getan habe, musste mich aber dann damit abfinden, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Und es fiel mir unheimlich schwer, mich auf das Neue einzulassen. So, ich kann mich noch dran erinnern, ich bin da angekommen, habe ein paar Spielerinnen gesehen, die gesagt haben, was machst du denn hier? So, also die waren total überrascht, dass ich jetzt als eine gewisse Spielerin zu Inter Mailand gehe. Und für mich war das, jetzt im Nachhinein kann ich das gut beurteilen, aber damals konnte ich es noch nicht. So, es war der richtige Schritt für mich, weil das wieder eine Aufgabe für mich war, so aus einem Team was herauszuholen, wo noch gar nicht so viel vorhanden ist. Aber damals war es für mich so, Gott, das ist doch nicht mein Anspruch, das ist doch nicht meine Qualität. So, ich bin dem in dem Sinne nicht gewachsen, weil ich mich zuvor für was den Arsch aufgerissen habe, dass ich eine gewisse Qualität beanspruchen kann, sozusagen. So, und dann hat, weiß nicht, ob das jetzt gut erklärt ist, aber halt so, es hat sich angefühlt, als wenn ich einfach am falschen Ort war und habe mir einreden lassen, dass eben die Qualität nicht gut genug ist, obwohl sie gut war, aber ich habe das so nicht gesehen. Und dann ist es schon schwer, in einem anderen Land erstmal klarzukommen, mit Wohnung, mit Auto, mit der Sprache, aber dadurch, dass ich ein sehr offenherziger Mensch bin und es mir auch nicht schwerfällt, neue Menschen kennenzulernen, war ich total überrascht von mir, dass es mir auf einmal so schwer gefallen ist, mich darauf einzulassen. Ich war so richtig deutsch. Ich bin da hingekommen und war einfach so richtig deutsch. So das, was ich kenne, das ist gut und alles andere ist nicht gut. Und da war ich total überrascht von mir. Und das fiel mir halt sehr schwer. Und dann, was mich, glaube ich, noch da so ein bisschen am Leben gehalten hat, war halt, dass ich immer noch, dadurch, dass ich mental eigentlich schon, also immer weiter abgedriftet bin, dass ich trotzdem noch gut performt habe. So viele Tore gemacht, habe gut gespielt und viele Leute, also auch von den anderen Mannschaften, haben mir das Gefühl gegeben, so, boah, es ist so eine Ehre, dass du jetzt bei uns in der Liga bist, so, und du beflügelst unsere Liga so. Das war das, was positiv war. Aber für mich hat es sich so richtig angefühlt wie, boah, jetzt bin ich, glaube ich, komplett abgestürzt als Fußballerin und ich kann mich als Mensch nicht auf irgendwas Neues einlassen. Jeder hat mir gesagt, hey, es ist, also für dich persönlich wird das eine unheimlich tolle Erfahrung. Und ich habe mir nur so gedacht, ich will einfach nach Hause. So, ich war total überfordert mit mir selber und dann auch mit meinem Leben vor Ort.
Welches Zuhause meinst du?
Ja, in dem Sinne war es dann Dortmund. Einfach zur Familie, so da, wo ich weiß, okay, da kann ich einfach sein. Zuvor habe ich eher noch München sehr vermisst. Also wirklich, es war so, ich bin aus München geflohen und habe es nach ein paar Wochen aber unheimlich vermisst. Weil das Problem war, ich dachte, ich hab jetzt alles verloren. So, dann hat sich das Blatt in meinem Kopf wieder gewendet, von wegen meine Familie, meine Freunde, ich als Spielerin beim FC Bayern, bei dem tollsten Verein Deutschlands. Und ich habe es wirklich gar nicht verstanden, warum das auf einmal wieder in meinen Kopf gekommen ist. So, wovon ich geflüchtet bin, das hat mir auf einmal wieder gefehlt.
Wie sah dann in deiner Anfangszeit, wie sah dich für dich der Tag aus, wenn du vom Training gekommen bist? Schließ die Tür auf, Trainingstasche in die Ecke. Und dann, was ist in dir passiert? Was konntest du machen?
Also dem ganzen Altem, dem Vergangenen, habe ich total hinterhergetrauert. Ich bin vom Training nach Hause, habe mir einfach nur so gefragt, was mache ich eigentlich hier? So, ich konnte einfach mich null drauf einlassen, auch was irgendwas Neues auszuprobieren. Ich habe natürlich viel mit Lucia, mit der Psychologin, dann angefangen zu sprechen und sie hat gesagt, Lina, das ist jetzt die Möglichkeit, dich neu zu entdecken als Mensch. Nicht nur als Fußballerin. Du bist Lina Magull, Fußballerin, aber du bist auch Lina, der Mensch. Also mach was draus. Geh raus, geh in die Stadt, mal. Was machst du gerne? Hobbys. Ich liebe es zu malen. habe ich in dem ersten halben Jahr, den Pinsel habe ich einmal angefasst, glaube ich. Und es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. So. Also ich bin ab und zu in die Stadt gegangen, aber auch nicht viel. Das, was mir noch am meisten Freude bereitet hat, ist, um Ecke zur Eisdiele gegangen zu sein und mir ein Eis zu holen. Und ich hatte noch das Glück, dass dann ab und zu jemand aus Deutschland gekommen ist. Aber ja, ich war so in mich gekehrt. Ich habe auch, also es war schon extrem. Ich habe kaum noch geschlafen. Ich habe gemerkt, okay, so nach und nach, ich kann meine Gedanken nicht mehr kontrollieren. Die Gedanken fließen einfach überwiegend halt Grübeln, Negativität. Deswegen konnte ich nicht einschlafen. Hab Schweißattacken bekommen, hab Panikattacken bekommen. Ja, und das war einfach so, wo ich so gedacht habe, boah, was ist eigentlich, was ist falsch mit dir? So, es gab keinen, ja, das ist jetzt lustig, es gab keinen Fluchtweg mehr. So, da, wo ich hingeflüchtet bin, so, da habe ich mir gedacht, okay, wo fliehe ich jetzt hin? Also, es war ein ganz, ganz komisches Gefühl. Und dann fing es auch an, dass ich so gemerkt habe, jetzt also unabhängig vom Fußball, ne? Ich war nicht mehr fähig, richtig einkaufen zu gehen. Ich konnte kaum noch Auto fahren. So, es sind so Dinge passiert, wo ich gemerkt habe, ich verliere komplett die Kontrolle über meine Gedanken, über meinen Körper. Und das hat mir echt ein bisschen Angst gemacht, also extrem Angst. Nicht nur ein bisschen. Es hat nicht nur mir, auch meinem Umfeld. So. Und jeder hat irgendwie versucht, mir zu helfen, ne? Familie, Freunde, Psychologen. Alle haben so aus der Ferne, aber es war niemand vor Ort da, mit dem ich mich einfach mal eine längere Zeit hinsetzen konnte und alles so nach und nach bearbeiten konnte. Sondern es war immer so, ich habe mich an so viele Leute gewendet und konnte gar nichts richtig sortieren. Es war total verstörend irgendwie.
Hört sich für mich trotzdem so an, als wenn du sofort erkannt hast, dass irgendwas nicht stimmt und dass du dich von Anfang an aber auch Menschen anvertraut hast. Das heißt, du hast es nicht in dich reingefressen, diese Situation.
Nee, voll. Also ich musste das die ganze Zeit rauslassen, wie es mir geht, was ich empfinde, was ich fühle. Aber das Problem war, dass ich mit viel zu vielen Menschen drüber gesprochen habe und viel zu viele Meinungen bekommen habe. Mhm. Natürlich, manche Menschen konnten es besser einordnen, die anderen haben einfach nur gesagt, ja, ist schon alles okay, ne? Nimm eine Schlaftablette oder nimm Lavendel, dann kannst du besser einschlafen. Ich weiß nicht, wonach ich gesucht habe, aber ich habe ganz, ganz viele Meinungen bekommen. Und war dadurch, glaube ich, noch mehr verwirrt, was jetzt eigentlich gerade mit mir abgeht.
Das war tatsächlich auch mein Gedanke, den ich eben hatte. Du hast dich wahnsinnig vielen Menschen anvertraut und du hast dich mit wahnsinnig vielen Menschen auseinandergesetzt. Aber eine Person hat mir immer gefehlt und das warst du selbst. Und du eben gerade hast du gesagt, Lucia hat gesagt, das ist deine Möglichkeit, dich als Mensch neu zu entdecken, neu zu entwickeln. Kanntest du dich bis zu dem Punkt als Mensch? Und weiter gefragt, mochtest du dich als Mensch?
Ich glaube, ich kannte mich schon, aber nicht so, wie ich es dann jetzt in dem letzten Jahr herausgefunden habe. Also es war schon sehr, sehr viel, ja, teilweise würde ich schon sagen, krankhaft damit verbunden, dass ich einfach nur diese Fußballerin bin. So, ne? Also immer so diese leistungsbezogene Person habe ich in mir gesehen. Und auch so, dass es fiel mir unheimlich schwer, mal vom Fußball abzuschalten, auch im Alltag. Ne? Alles hat sich immer um Fußball gedreht. Und das ging mir auch schon immer auf die Nerven, als ich dann mal ein paar Tage zu Hause war. Es ging dann wieder um Fußball, Fußball, Fußball. Und ich wollte einfach mal sagen, boah, ich habe keinen Bock, über Fußball zu reden. So, also irgendwo hat mir der Raum auch dafür gefehlt, mal nicht die Fußballerin sein zu müssen. Ich glaube, das habe ich dann erst ja, so richtig herausfinden können, als ich mich mal so richtig über mehrere Wochen mit mir selbst beschäftigt habe. So.
Bevor wir zu diesem Punkt vielleicht kommen, an dem du dich mehrere Wochen mit dir selber beschäftigt hast, Lina, interessiert mich noch, war dir in diesem Moment klar, ich meine, du hast jetzt zwar gesagt, öfter mal gesagt, du hast verschiedene Meinungen bekommen und immer verschiedene Leute haben dir immer was anderes gesagt, war dir in dem Moment überhaupt schon klar, dass du krank bist, also dass auf mentaler Ebene was nicht mit dir stimmt oder hast du das immer noch irgendwie runtergespielt, eben vielleicht auch, weil die anderen dir gesagt haben, so schlimm kann es schon nicht sein?
Nee, ich habe es nicht wahrgenommen als Krankheit und das war, glaube ich, auch das große Problem. Es war so, ich dachte die ganze Zeit, boah, du bist irgendwie so ein komischer Mensch geworden, so gar nicht, also ich hatte, natürlich habe ich mich brutal viel auch eingelesen in das Thema psychische Erkrankungen, wo das herkommt, was da vielleicht auch ein Auslöser für sein kann. Aber ich habe das, und das war, glaube ich, das größte Problem, ich habe das immer als Schwäche gesehen. So, ich wollte es einfach nicht zugeben, dass ich psychisch halt vielleicht krank bin. Das ist vielleicht so, dass man es auch ausspricht, eine Depression ist. Und ich glaube, so ging es halt auch den Leuten um mich herum so. Niemand wollte es benennen. Ja, ich hatte auch Angst, es zu benennen. Ich dachte immer, boah, ich bin mental schwach. Ich bin irgendwie, ja, uncool geworden. Blöder Mensch, so, weiß auch nicht. Und ja, natürlich, Lucia, die Psychologen, die haben es wahrscheinlich schon noch erkannt, aber wollten es mir auch nicht sagen. Sie haben es immer abgeschoben auf, ist nur Stress. Du brauchst Urlaub, ist nur Stress. Stress, Stress, Stress. Und nach dem Urlaub kommst du wieder zurück und dann ist schon wieder alles in Ordnung.
Zumal ja rein theoretisch das ja auch hätte sein können. So klar, neue Umgebung, neues Umfeld. Klar ist es anspruchsvoll und ist es anstrengend. Und das Verrückte ist ja auch, du hast eben auf dem Platz funktioniert. Du hast super Leistung gebracht. Du hast sogar, da haben wir im Vorfeld schon drüber gesprochen, im April noch eine Doku mit Sky gemacht, wo man, wenn man dich nicht gut kennt, nicht auf die Idee kommen würde, wie schlecht es dir eigentlich gerade wirklich geht. Wo du sicherlich auch nicht alles von dir gezeigt hast, wo du sicherlich auch eine Rolle gespielt hast. Aber wo genau das auch funktioniert hat. Du konntest Menschen vorgaukeln, inklusive dir, dass es doch geht, dass es doch funktioniert. Und dazu kommt ja auch noch, es gab ja noch wieder ein weiteres Ziel, nämlich Olympia im Sommer.
Und das ist irgendwo ja auch ein bisschen beeindruckend, ne? Dass man sich so verstellen kann dann vor anderen Leuten. Unbewusst, ne? Also auch diese Sky-Dokumentation, die ich immer nachhinein wirklich sehr bereue, weil ich da nicht in der Lage eigentlich zu gewesen wäre. Und auch wenn ich mir das angeguckt habe, ist es schlimm für mich. Ich sehe dann Menschen, der ich nicht bin. So. Aber es ist interessant zu hören dann. So, ja, aber war doch ein gutes Interview. So, war total authentisch und so. Und ich denke mir so, es ist alles andere als authentisch. Das bin nicht ich. Also auch im Sommer war ich so dumm und habe dann auch noch mal was angenommen. So Events, wo ich dann auch noch mal irgendwie ein Interview gemacht habe oder auf einer Bühne stand. Und es war wirklich so, ich habe mich nicht ich selbst gefühlt. Also es war wie, als wenn ich in einem Fremdkörper wäre und der einfach nur so automatisch funktioniert irgendwie.
Wir sind jetzt quasi am Ende der Saison angekommen und du gehst jetzt zurück in die Heimat, nimmst noch diese Events an und trotzdem ist es ja gleichzeitig dieser Moment, wo es zum kompletten Breakdown eigentlich kommt, wo du das Gefühl hast, jetzt geht eigentlich nichts mehr. Und ist es auch der Moment, wo dir dann zum ersten Mal bewusst wird, So kann es nicht weitergehen. Ich muss mir jetzt in irgendeiner Art und Weise helfen lassen?
Ja, voll. Also ich bin froh, dass dieser Punkt gekommen ist, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss jetzt was machen, aber erstmal muss ich jetzt nach Hause. Also ich muss irgendwo hin, wo es einen Ort gibt, wo ich mich wohlfühle. Und das war eben zu Hause, es war Dortmund. Es war in dem Fall, dann habe ich mich bei meinem Bruder eben eingenistet. Danke dafür, da bin ich ihm noch sehr viel schuldig. Und habe aber dann auch erstmal beim Ankommen noch nicht wirklich verstanden, was ich jetzt eigentlich habe. Also ich habe immer noch dem geglaubt, dass es einfach nur Stress ist, der sich dann natürlich irgendwie auch auf dem Körper ja ausgestrahlt hat. Und habe dann sogar noch versucht, Urlaub zu machen mit Freunden, mit auch meinem Bruder dann nochmal. Und das Schlimme daran war, dass auch meine Freunde natürlich gemerkt haben, mein Bruder und meine Mama, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, aber alle haben versucht, mir irgendwie den Urlaub zu gönnen. So, und ich glaube, das Schlimme war, dass ich konnte nichts daran dann ändern, wie ich war. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen an bestimmten Beziehungen geknackst. So, weil ich natürlich auch Dinge gesagt habe, die ich so niemals sagen würde. Als ich dann ja aus diesen Urlauben wieder zurück war, dann habe ich einen Ort gefunden, wo ich wusste, okay, ich muss jetzt irgendwo hin, komplett raus aus allem, ich muss das behandeln lassen. Weil, und das ist auch die Wahrheit, es ist so schwer in Deutschland, und das hätte ich nicht gedacht, einen Therapieplatz irgendwie zu finden, wo du regelmäßig hingehen kannst und an deiner Psyche arbeiten kannst. Das fand ich sehr erschreckend und auch, ich dachte so, okay, ich als bekannte Sportlerin, ich werde schon irgendwo was finden, wo ich halt am besten natürlich nicht in eine Klinik, sondern einfach privat in eine Räumlichkeit, wo ich mich, ja, behandeln lassen kann. So. Und das gab es einfach nicht. Also einmal in der Woche vielleicht für 60 Minuten. Das hat nicht gereicht. Und ansonsten hättest du dich wahrscheinlich auch tot bezahlt, wenn du noch mehr Stunden irgendwie gemacht hast. Aber auch die waren nicht vorhanden, weil eben auch eine gewisse Knappheit da ist in Deutschland an Psychotherapeuten, Psychiatern etc. Und deswegen war die einzige Möglichkeit, in eine Privatklinik zu gehen. Und das war der schwierigste Schritt in meinem Leben, glaube ich, da hinzugehen.
Aber du hast es aktiv selber geschafft, ja, zu sagen, ich muss mich einweisen lassen.
Ja. Aber das klingt echt, da kriege ich Gänsehaut, wenn du das so sagst, also sich einweisen zu lassen. Es war immer noch auf freiwilliger Basis, aber es war, ja, also ich bin in eine Privatklinik dann gegangen, ohne dass man mich, natürlich haben mich ein paar Leute dahin bewegt, aber ich habe gewusst, dass ich es machen muss, weil es die Gedanken dann schon auch so ausgeartet sind, dass ich gar keinen Sinn mehr im Leben gesehen habe. So. Also ich hätte kein Problem damit gehabt, zu sterben. Und das war, das habe ich dir auch gesagt, was ist deine größte Angst? So der Tod, ne, wenn ich drüber nachdenke. Und zu dem Zeitpunkt war es so, dass ich jetzt sterbe und dann ist mir egal. Und das war so schlimm für mich, weil ich eigentlich so ein lebensfroher, lebensfreudiger Mensch bin, dass ich da gar nicht mit klarkam, so dass es mir jetzt einfach egal gewesen wäre, wenn ich gestorben wäre. Und ja, da wusste ich dann, okay, es war einfach nicht mehr lebenswert. So. Und ich musste mir selber auch den Gefallen tun, die Chance zu geben, okay, veränder was an der Situation und verstehe erstmal, was du hast.
Ja, aber wie wichtig, dass du diesen Gedanken noch hattest, dass du dir bei aller Egalheit selber noch so wichtig warst, dass du diesen Schritt gehen konntest.
Ja, voll. Also da kann ich auch sehr froh sein, dass ich dann trotzdem noch meinen Bruder, meine Mama direkt und auch meine besten Freunde um mich hatte, die gesagt haben, Lina, bitte mach's. Also du musst es zwar selber machen, aber mach's.
Und du vergisst wieder dich selbst. Du kannst auch dir selber dankbar sein. Also bei allem, wir haben jetzt die letzte Viertelstunde darüber gesprochen, wie scheiße du dich fandest. Aber
okay. Ja, stimmt,
bei dem Punkt kannst du dir einfach wirklich dankbar sein, dass du dir selber so wichtig warst, diesen Schritt zu gehen.
Nein, hast recht. Also ich bin wirklich, das ist die Sache, wo ich wirklich am stolzesten auf mich bin. Egal, was ich für Titel gewonnen habe oder wie auch immer. Aber dass ich in diese Privatklinik gegangen bin, das macht mich stolz, vor allem, wie ich rausgekommen bin.
Was ist denn da dann passiert?
Na ja, gut, also die ersten 2 Wochen wollte ich eigentlich nur weg. Und dann habe ich aber, gut, es war eine Klinik, wo du dich hast wohlfühlen können, dadurch, dass die Zimmer in Ordnung war. Ich hatte ein Einzelzimmer. Es waren nicht so viele Leute dort. Du hast sehr, sehr gutes Essen bekommen. Und dann hast du verschiedene Therapiemöglichkeiten eben bekommen, ne? Einzelgespräche, Gruppengespräche, Musiktherapie, Kunsttherapie, Sporttherapie, Meditation, all sowas. Und nach 2 Wochen, ich weiß noch, die ersten Tage habe ich nur meinen Bruder angerufen und geheult und gesagt, hol mich hier raus.
Warum?
Ich konnte nicht akzeptieren, dass ich da bin. So, ich habe gedacht, ich bin nicht so wie die anderen, die da drin sind. So, das hat sich irgendwie falsch angefühlt. Und nach 2 Wochen kam ich an den Punkt, wo ich einfach akzeptiert habe, okay, ja, ich habe eine Depression, eine schwerwiegende Depression und das ist okay. Und ich habe es nach und nach verstanden, was es ist, wie ich damit umzugehen habe, was es für Therapiemöglichkeiten gibt. Und ab da habe ich mich von Tag zu Tag wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Und nach 6 Wochen war ich wieder raus mit so vielen tollen Erkenntnissen und tollen Menschen, die ich da auch kennengelernt habe. Mit Menschen, die mich verstanden haben. So, das fand ich auch bei der letzten Podcast-Folge mit Tommy Schmidt dann, da habe ich mich sehr verstanden gefühlt. So, du musst mit Leuten drüber reden, die dasselbe empfinden, die wissen, was es heißt, halt eine Depression zu haben, wie dein Körper sich verändert, deine Gedanken und einfach, ja, reden drüber. So, und das hat mich so viel gelehrt und ja, bin wirklich so froh, dass ich das gemacht habe und denke mir jetzt auch im Nachhinein, warum hast du dich so geschämt, dafür da reinzugehen?
Und warum?
Weil ich konnte es nicht akzeptieren einfach. Ich konnte es nicht akzeptieren, dass ich jetzt psychisch irgendwo, hart gesagt, einen Knacks habe.
Mhm.
So, aber es ist völlig okay und es war lebensnotwendig auch sozusagen. Und ich kann, ja, die Krankheit so viel mehr verstehen, weil ich einfach weiß, dass die Monate zuvor, das war nicht ich, das war eben die Depression oder Hermann, wie ich sie dann genannt habe, die sich einfach über meine Persönlichkeit geschoben hat. Und dann kannst du nicht mehr du selbst sein und du brauchst Behandlung, Therapie und es ist wie wenn du dir halt einfach das Bein brichst. So. Aber natürlich, das siehst du. Eine Depression siehst du nicht. Und das ist, glaube ich, das Schwierige daran, zu verstehen, Wie kannst du am besten damit umgehen? Weil eine OP gibt es dafür nicht.
Lina, wie wichtig war in diesem ganzen Prozess das Verständnis über eine Depression? Weil so wie sich das gerade rauskristallisiert, würde ich sagen, war das fast der Schlüsselmoment, der dazu geführt hat, dass du ja irgendwie angefangen hast, dich besser zu fühlen, dass du wusstest, was eine Depression überhaupt ist.
Ja, absolut. Also ich hatte da tolle Therapeutin, die mir genauestens erklärt haben, so was eine Depression ist, dass es eben eine Krankheit ist. So. Und dass es nicht einfach nur eine mentale Schwäche ist. Und das hat mir unheimlich geholfen, das auch genauso anzunehmen und dann Lösungswege aufgezeigt zu bekommen, die dir aber auch helfen, da wieder rauszukommen. Sie haben von Anfang an gesagt, okay, Lina, du hast eine Depression, aber das ist nicht für immer. So. Weil ich habe gedacht, das bleibt jetzt für immer so. Irgendwie, ich komme da nicht raus. Und das hat mir unheimlich geholfen, zu wissen, dass es einfach mit einer gewissen Therapie so ist, dass du davon heilen kannst. Ich glaube, deswegen ist es mir jetzt aktuell auch so wichtig, das einfach mal so auszusprechen, weil es, glaube ich, so viele Menschen auch da draußen gibt, die sich davor einfach scheuen, so zu sagen, okay, ich gehe jetzt einfach mal zum Therapeut oder in eine Klinik, wo mir geholfen werden kann. Und man muss sich dafür nicht schämen, weil es einfach so hilfreich ist. Ja, mir so mein Leben bereichert hat.
Gleichzeitig hast du selber beschrieben, wie schwer es war überhaupt, also nicht nur diesen Schritt zu wagen, sondern auch, wie schwer es war, Therapieplätze zu finden und ja, Menschen zu finden, die einem helfen können und bezahlbar das Ganze hinzukriegen. Natürlich lässt sich eine Therapie und lässt sich vor allen Dingen ein Klinikaufenthalt nicht ersetzen. Da gehört so wahnsinnig viel zu. Aber du hast eben beschrieben, was es alles für verschiedene Therapiemöglichkeiten gab, was es alles für Möglichkeiten gab, wie dir geholfen werden konnte. Bei der Sporttherapie habe ich gedacht, na gut, dass dir das angeboten wird.
Naja, aber da hatte ich auch keinen Bock drauf, weißt du?
Ja, eigentlich. Aber also was waren die Dinge, die Schlüssel, die Gespräche, wo du für dich das Gefühl hattest, okay, hier kann ich am meisten mich selbst zulassen und wieder zu mir, zu der alten Lina finden?
Wie gesagt, ich glaube, es war zunächst definitiv das Reden mit Gleichgesinnten, die eben ein Verständnis dafür haben, wie es sich anfühlt. Und da einfach sich ständig drüber auszutauschen und sich gegenseitig auch irgendwie zu helfen. Dann natürlich die Einzelgespräche, aber vor allem auch die Kunsttherapie. Da habe ich wieder angefangen so zu lernen, wie viel Spaß es mir macht, einfach kreativ zu sein, auch außerhalb vom Platz. Meine Gedanken auf die Leinwand zu kriegen oder auch einfach mir so einen Freiraum zu geben, wo ich einfach was gestalten kann, ohne Druck, ohne Zwang. So, das hat mir unheimlich viel geholfen und brutal viel Spaß gemacht. Auch, dass der Kopf einfach mal so komplett sich ausgeschaltet hat, weil das kannte ich gar nicht mehr. Mein Kopf war die ganze Zeit gebrabbelt, so die Monate, die Wochen zuvor. Einfach sich mit Dingen wieder nach und nach zu beschäftigen, einen Tagesablauf zu haben, ne, zu einer gewissen Uhrzeit aufzustehen, zu essen, Beschäftigung zu haben. Das war so, ja, das war so das Wichtigste eigentlich.
Bevor wir dahin gehen, wie du dann zurückgekommen bist in die neue Saison, in das Leben zurück in Mailand, das du dann auch bald genießen konntest, wie waren die letzten Tage in der Klinik, bevor du wusstest, okay, jetzt gehe ich bald raus?
An sich waren die Tage sehr schön, weil ich am selben Tag dann quasi rausgegangen bin wie meine drei Buddies aus der Klinik, mit denen ich mich da über die Zeit sehr gut angefreundet habe. Drei ältere Männer. Und wir quasi unseren Weg zusammen bestritten haben und gesehen haben, wie toll wir uns da entwickelt haben. Und das quasi dann die letzten Tage so ein bisschen eine Verabschiedungsrunde geworden ist. Und auch ich so viel tolles Feedback dann von den Menschen dort bekommen habe. Das gehört halt dazu, dass du dann, wenn du gehst, dann kriegst du halt von jedem nochmal gesagt, wie toll du es gemacht hast. Und das war wirklich was ich dann auch voll annehmen konnte. Bin gleichzeitig aber auch mit einer gewissen Angst natürlich da rausgegangen, weil ich wusste, okay, jetzt muss ich wieder zurück nach Mailand. Und ich habe halt mit Therapeuten zusammen entschieden, dann wir versuchen es. Weil es gab auch die Möglichkeit, ich höre erstmal mit Fußball auf und konzentriere mich auf meine Gesundheit, bleib in Deutschland. Aber das wollte ich auch nicht. Ich wollte dem Ganzen nochmal eine Chance geben, ob es wirklich nur an der Krankheit lag oder ob auch der Ort vielleicht einfach nicht der richtige ist. Ich bin dann an meinem Geburtstag wieder zurück. Ein toller Geburtstag. toller 30. Geburtstag.
Na, war es ein toller Geburtstag?
An sich schon, ja. Also mit den Leuten in der Klinik hat es Spaß gemacht, ja. Und dann war ich abends alleine in Mailand vom Verein. Die Verantwortlichen haben mich abgeholt. Muss ich auch sagen, Inter, toller Verein, was das angeht, mit Verständnis und mir auch den Freiraum zu geben, einfach erstmal mich wieder gesund zu kriegen. So, mich da auch in jeglicher Art unterstützt und haben mich einfach ganz normal wieder aufgenommen. Ich bin zurückgekommen, ich habe die Vorbereitung gar nicht mitgemacht. Ich glaube, 2 Wochen vor ersten Saisonspiel war ich wieder da.
Na, du hast ja deine Sporttherapie gehabt, du warst ja,
ja, ja.
Du warst ja fit.
Den Ball habe ich aber kaum berührt. Ich glaube, ich habe 3 Monate den Ball nicht angefasst. Das ging ganz schnell und ich habe gemerkt, ich glaube, das ist der richtige Ort. Und ich war so froh darüber. Also ich meine, die Leute, die haben mir von Anfang an da gut gefallen. So, aber ich konnte mich denen halt nicht so richtig öffnen. Und dann war ich da und wirklich nach 1-2 Wochen war ich einfach angekommen. Ich konnte ich sein, ich konnte wieder den Fußball genießen. Ich habe mich total auf die Stadt eingelassen, auf die Menschen, habe nach und nach einfach wieder ich sein können, mein Leben weiterführen können, habe die Liebe zum Fußball wieder gewonnen. Und ja, das ist so schön, wirklich. Und ich habe ja viele tolle Leute um mich herum gehabt, die mir auch tolles Gefühl gegeben haben. So, die gesagt haben, als ich mich 2-3 so langsam auch zum Beispiel aus der Mannschaft geöffnet habe, die haben gesagt, boah, Respekt, so. Also es gab keine Person, wo ich es mal so ein bisschen erzählt habe dann, die gesagt hat, oh je, wo warst du denn oder was ist mit dir los? Sondern alle hatten so ein Verständnis dafür und waren so hatten so viel Respekt vor mir und meinem Mut, das gemacht zu haben, dass ich voll überrascht gewesen bin darüber. Und je mehr ich mich dann aber auch geöffnet habe, desto mehr habe ich auch gemerkt, okay, es geht auch so vielen anderen Leuten und Spielerinnen ähnlich, so dass sie auch mal Ähnliches erfahren haben und dass es vielen gut tut, einfach mal drüber zu reden, wenn es da jemand ist, wie auch in der Klinik, der so ein bisschen gleichgesinnt ist.
Das ist ein wunderschöner Satz im Prinzip von dir, weil das sind ja im Prinzip eigentlich nur diese Geister, die in dem eigenen Kopf schwirren, die einem sagen, es ist eine Schwäche und ich muss das in mich reinfressen, ich darf da mit keinem drüber reden. Aber wenn man sich dann mal wirklich traut und sich einmal öffnet und sich Leuten anvertraut, ich glaube, dann gibt es kaum jemanden, der einem nicht die Hand reichen möchte. Nur viele können einem halt nicht die Hand reichen, weil man sich nicht öffnet. Und ich glaube, das ist so eine starke Message von dir, dass du sagst, okay, dieser Moment, in dem ich mich geöffnet habe und jemandem anvertraut habe, war im Prinzip der Moment, wo alles besser geworden ist. Und ich kann mich an eine Nachricht von unserem gemeinsamen Freund erinnern, der mir nach diesem Klinikaufenthalt geschrieben hat, ey, Lina ist wieder Lina. Lina ist wie ausgewechselt und Lina hat wieder Spaß am Leben. Lina malt und wie schön ist das, wenn man dann auch wirklich diesen Schritt geht und dieser Mut belohnt wird, oder?
Brutal. Also freut mich jetzt auch voll, das zu hören, dass er dir dann sogar schreibt, so dass das auch für euch irgendwo wichtig war und eine Bedeutung hatte. Und es ist wahnsinnig schön. Also wirklich, ich möchte nicht nochmal sowas erfahren müssen, ehrlich gesagt, weil es einfach schlimm war. Auf der anderen Seite weiß ich aber trotzdem, dass es dann einen Ort gibt, wo ich wieder hingehen könnte, weil natürlich, dass es auch irgendwo Teil der Wahrheit ist. Es kann wiederkommen, ne? Aber zumindest bin ich dafür dann auch irgendwo ein bisschen gewappnet. Ich bin jetzt viel, viel aufmerksamer auch mit meiner Gemütslage, mit meinen Gedanken und bin einfach unheimlich froh, dass ich so daran gewachsen bin als Mensch. Also wirklich, das ist so. Das Schöne ist, ich bin wieder die ich mal war und nicht, ich bin jetzt ein komplett neuer Mensch oder so. Ich bin einfach die alte Lina, ja.
Naja, und vielleicht noch ein bisschen mehr, weil du nicht mehr nur die Fußball-Lina bist.
Absolut, ja.
Vorhin, als wir über die Depression gesprochen haben, hast du das Bild verwendet. Es gibt die Situation, dass du dir ein Bein brichst, so, und das sieht man, und eben eine Depression, die sieht man halt nicht, aber es ist trotzdem eine Krankheit. Um sich ein Bein zu brechen, das passiert nicht einfach so, sondern man stolpert, es wird geschubst, was auch immer. Es gibt einen Auslöser. Rückblickend gesehen, kannst du sagen, was der Auslöser für das alles war?
Die Frage habe ich mir schon auch aufgestellt. Ich glaube, es war einfach so, dass, also natürlich der Fußball an sich ein Auslöser war, einfach wie ich damit umgegangen bin. Dann private Situationen mit Beziehungen, was natürlich auch einfach was ist, wo du mal ordentlich auf die Fresse fallen kannst. Plus auch, dass es da einen genetischen Hintergrund gibt, familiär, wo man damals natürlich nicht drüber gesprochen hat, aber wo es auch mal bei meiner Oma eben vorhanden gewesen ist, dass das natürlich auch mit reinspielt, dass man da einfach irgendwo genetisch auch veranlagt ist. Aber definitiv glaube ich auch, dass ich eben schon immer so ein Charakter gewesen bin, durch diese Sensibilität, Emotionalität, dass man da irgendwo auch ein bisschen anfälliger vielleicht dafür ist.
Und jetzt haben wir über den Auslöser davon gesprochen. Wenn du jetzt auf diese Zeit nochmal zurückblickst, was ist vielleicht das, was du in dieser Zeit gelernt hast, beziehungsweise welche Message kannst du vielleicht auch teilen durch diese Zeit, durch die du gegangen bist?
Ja, also definitiv, dass wenn man einfach merkt, dass man sich selbst irgendwie verändert, dass man für eine zu lange Zeit traurig ist, unglücklich ist, man irgendwie merkt, okay, die Gedanken kann man nicht mehr so ganz kontrollieren, diese typische Grübelei, einfach sofort versuchen, drüber zu reden. Ist eigentlich egal, mit wem, aber zu jemandem, dem du natürlich ein Vertrauensverhältnis hast. Und dann ist es auch überhaupt kein Problem, sich da Hilfe zu suchen, eben professionelle Hilfe zu suchen. Man geht zum Arzt, wenn man krank ist. So, das gibt's auch für die Psyche. Und ich hoffe, dass es immer weiter in die Richtung geht, dass man sich dafür eben nicht schämen muss. Das ist auch das, warum ich jetzt so gern darüber reden wollte, dass ich hoffentlich dadurch mehr Leute auch bewegen kann, eben leichter mit dem Thema umzugehen. Alleine jetzt aus einem größeren Umfeld jemand ging es auch nicht gut. Und weil ich in eine Klinik gegangen bin, ist sie jetzt auch in eine Klinik gegangen und wollte es eigentlich Wochen, Monate vorher nicht machen und so. Deswegen vielleicht kann man mit seiner eigenen Geschichte einfach andere Menschen dazu bewegen, auch sich selbst zu helfen, sich selbst was Gutes zu tun und einfach wieder das eigene Leben genießen zu können.
Bevor wir jetzt zum Ende des Podcasts kommen und ja im Grunde auch bei einem Happy End in deiner Geschichte sind, du bist zurück aus der Klinik, du fühlst dich wohl in Mailand, du fühlst dich wohl in deinem eigenen Körper, du hast dich mit deinem Verein für die Champions League Quali qualifiziert und das heißt für uns auch happy. Wir sehen dich hoffentlich dann bald auch in internationalen Spielen in Deutschland wieder. Gibt es ja aber noch einen kleinen Haken, nämlich du hast im Vorgespräch auch immer wieder gesagt, dass du trotz deiner völlig labilen mentalen Situation immer wieder auf die Nationalmannschaft und auf Olympia geschielt hast und du bist auch nach Mailand gegangen, weil du mehr Spielzeit wolltest, um dich für die Nationalmannschaft zu zeigen. Du wurdest dann auch wieder eingeladen, Thema Happy End, Ende letzten Jahres, hast dann aber Anfang diesen Jahres gesagt, du machst bei der Nationalmannschaft nicht mehr weiter. Warum?
Jetzt Anfang des Jahres, ich habe akzeptiert, dass sich meine Rolle verändert hat. Ich bin mir trotzdem bewusst, was ich immer noch auf dem Kasten habe, was ich für einen Wert als Fußballerin und als Mensch auch habe. Und dann habe ich mich für mich die Entscheidung getroffen, okay, entweder ich sitze jetzt trotzdem noch auf heißen Kohlen und habe immer wieder die Hoffnung, dass ich eingeladen werde, oder ich mache da einfach einen Strich drunter. So einfach war er nicht, also war schon emotional natürlich, aber habe für mich einfach gemerkt, okay, ich bin einfach ein bisschen ausgebrannt und ich akzeptiere die Situation und möchte mich noch mehr auf dann nur noch den Vereinsfußball konzentrieren, möchte auch noch mehr Zeit haben, um den Fußball herum Dinge zu erleben. So, und genau deswegen habe ich die Karriere beendet. Und natürlich auch mit einem weinenden Auge, aber insgesamt muss ich trotzdem sagen, dass, und da bin ich auch froh drüber, dass ich das jetzt so sagen kann und auch wirklich so empfinde, dass ich eine ganz tolle Zeit hatte mit der Nationalmannschaft, mit Höhen und Tiefen, aber trotzdem insgesamt was ich in meinem Leben einfach erreichen wollte, geschafft habe und den Leuten auch in Erinnerung geblieben bin. Und das war irgendwo, glaube ich, für mich auch immer was wichtig ist.
Ja, ich glaube, ein viel, viel schöneres Schlusswort kann es ja eigentlich gar nicht geben, dass man jetzt hier in diesem Fall in dieser Dreierrunde zusammensitzt und nach dem Höhenritt und Tiefenritt, den wir gerade erlebt haben, dass du dann sagen kannst, ich bin mit mir im Reinen und ich bin stolz auf das, was ich geleistet und gemacht habe. Und man darf ja an der Stelle nicht vergessen, deine Karriere bei Inter geht ja hoffentlich noch lange weiter und du wirst mit Inter hoffentlich noch den Titel gewinnen in der Champions League. Das wünschen wir dir, aber dass du einfach das jetzt sagen kannst und rundum glücklich bist, ist, glaube ich, die schönste Message am Ende dieses Gespräches und die wollen wir doch gerne so stehen lassen und uns für deine Offenheit, für deine Tiefe, auch für deine Verwundbarkeit in diesem Podcast und in diesem Gespräch total bedanken. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass du dich uns anvertraut hast und danke von ganzem Herzen.
Danke euch auch.
Danke dir, Robin. Dir natürlich viel Erfolg morgen in Udine und dann musst du ja noch mehr arbeiten. Viel Erfolg dann auch bei der Nations League. Eine Frage habe ich vergessen, Lina. Die muss natürlich noch gestellt werden. Wir müssen in die Zukunft blicken. Du hast dich ja fußballerisch immer weiter hochgearbeitet, beziehungsweise nicht nur fußballerisch, sondern auch örtlich. Du hast in Gütersloh angefangen, dann immerhin nach Wolfsburg, dann nach Freiburg, dann nach München, jetzt in Mailand. Ist eigentlich nur noch die Frage, wann geht's nach Los Angeles?
Also ich fühle mich momentan ganz wohl da, wo ich bin. Und schauen wir mal. Aber es ist immer schon gut gesagt. Langsam, Step by Step.
Alles klar, wir haben uns auch wohl gefühlt mit dir.
Vielen Dank.
Und das war's. Die neue Folge Wie geht's? Mit Lina Magull. Ich glaube, viel muss man zu der Folge jetzt auch nicht mehr sagen. Außer vielleicht, wenn ihr euch in der Folge irgendwo wiedergefunden habt. Wenn ihr manchmal das Gefühl habt, dass es euch ähnlich geht wie Lina, dann folgt ihrem Rat und holt euch Hilfe. Vertraut euch eurem Umfeld an, das ist immer der erste Weg. Und wenn ihr medizinischen Rat wollt, ist eure erste Adresse euer Hausarzt. Weitere Infos und auch Nummern, unter denen ihr Hilfe bekommt, findet ihr in den Shownotes. Aus gegebenem Anlass werden wir außerdem in der kommenden Woche eine Sonderfolge aufnehmen. Mit Professor Dr. Hegel von der Deutschen Depressionshilfe und Suizidprävention. Darin werden wir mit Herrn Hegel über die wichtigsten Infos zum Thema Depression sprechen. Unser nächster regulärer Gast ist dann in 2 Wochen der Weltmeister und NBA-Star Moritz Wagner. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne den Podcast. Auf Apple Podcast, auf Spotify und allen möglichen anderen Plattformen. Hört gerne auch mal in die alten Folgen rein, zum Beispiel mit Christian Günther oder mit Paula Hartmann. Und wir hören uns dann ohnehin nächste und übernächste Woche. Bis dahin macht euch eine gute Zeit. Achtet auf euch.
Depression ist was anderes als eine Reaktion auf die Bitternisse des Lebens. Es ist eine richtige Erkrankung. Und Menschen, die eine Veranlagung dazu haben, die erkranken oft auch, obwohl sie eigentlich ein recht gutes Leben haben. Und die Menschen sagen, warum der jetzt depressiv wird, das verstehe ich nicht. Und Menschen ohne die Veranlagung, die erleiden oft die allergrößten Bitternisse. Aber die bekommen nie eine richtige Depression.
Das war Wie geht's? Mit Robin Gosens. Ton und Schnitt Robin Richter. Sounddesign Robin Richter und Jonas Hafke. Produktion und Management Julian Bruckmann. Redaktion Nils Stratmann und Robin Gosens. Wie geht's erscheint alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.